ARD.
Kunstverbrechen. John Lennon und die gestohlenen Tagebücher ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Teil 3. Wenn du die ersten beiden noch nicht gehört hast, dann fang am besten damit an. Alle Folgen zu diesem Fall findest du in der ARD-Audiothek. New York, 31. Oktober 2017. Wir sind in unserer Geschichte jetzt in einem Konferenzraum im deutschen Generalkonsulat. Die Wände sind holzvertäfelt, diskrete Lichtstimmung. Aus den Fenstern blickt man über New York und auf das Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Es sind etwa ein Dutzend Menschen in dem Raum und die Stimmung ist angespannt.
Denn gerade ist die weltberühmte Künstlerin Yoko Ono in den Raum gekommen. Eine Pflegerin hat die Mitte 80-Jährige im Rollstuhl reingeschoben. Die Witwe der Musiklegende John Lennon ist hier, um bei den Ermittlern des Berliner Landeskriminalamtes als Zeugin auszusagen.
Sie soll bestätigen, dass Kunstkommissar René Allange und sein Team aus Ermittlern und Staatsanwälten wirklich im Besitz der originalen Tagebücher ihres verstorbenen Ehemanns sind. Diese Tagebücher hatten die Polizisten vor wenigen Wochen in Berlin beschlagnahmt.
Der Verdacht? Die Erinnerungsstücke wurden gestohlen und danach an ein Berliner Auktionshaus verkauft. Und zwar von Koral K., einem ehemaligen Chauffeur von Yoko Ono.
Nur ob die Stücke wirklich echt sind oder ob es sich um einen Betrugsfall wie bei den gefälschten Hitler-Tagebüchern handelt, das konnten René Allange und seine Kollegen bis jetzt nicht final herausfinden.
Jetzt also soll der große Moment kommen. Alle setzen sich und das Verhör beginnt.
Aus meiner Sicht war es so, dass Yoko Ono praktisch direkt neben mir in ihrem Rollstuhl saß. Ich hatte vor mir halt mehrere Laptops mit Abbildungen und so weiter schon vorbereitet. Daneben war dann der Anwalt Jonas Herbstmann, auch ein sehr freundlicher Mann, der uns sehr geholfen hat im Rahmen der ganzen Ermittlungen. Sie hat uns dann erklärt, dass sie praktisch auch nach der Ermordung ihres Mannes immer in diesem Apartment im sogenannten Dakota Building direkt am Central Park wohnen geblieben ist. Und dann hat sie uns im Prinzip auch geschildert, wie der Kontakt zu Koral K. zustande gekommen ist, hat das eigentlich bestätigt, dass das ihr Chauffeur gewesen ist, der über viele Jahre ihr Vertrauen genossen hat, der in die Wohnung ein- und ausgehen konnte, der also auch die Räumlichkeiten kannte, wo praktisch besondere Stücke gelagert wurden, nämlich in Tresoren, der offensichtlich aber auch Zugang hatte dann zu den besonderen Sicherungsverhältnissen. Sie hat dann geschildert, das hat mich dann wiederum irgendwie auch berührt, muss ich sagen, dass sie, obwohl sie praktisch so eine bekannte Person der Öffentlichkeit ist, dann doch sehr angewiesen ist auf die Hilfe von Vertrauten, eben auch von Koral K., aber auch von Leuten, die ihr helfen, ihr Leben praktisch auch in den Bahnen zu halten, praktisch das öffentliche Interesse zu bedienen, die Dokumentation des Nachlasses zu machen. Also in ihrer Wohnung gingen doch schon einige Leute ein und aus und sie war angewiesen darauf, dass sie diesen Leuten vertrauen konnte.
Die deutschen Polizisten haben insgesamt 86 Gegenstände aus dem Nachlass von John Lennon beschlagnahmt. Notenblätter, Briefe, ein Musikpreis, Zigaretten, persönliche Erinnerungsstücke, die beim Auktionshaus Auctionata auf einen Wert von damals 3,1 Millionen Euro geschätzt wurden.
Ich hatte auf meinem Laptop damals hochauflösende Abbildungen. Sie hatte Vergleichsstücke mitgebracht, das war auch ganz interessant. Und ich muss heute einräumen, dass wir auch 3 oder 4 Originalstücke mitgeschmuggelt hatten im Flugzeug, um sie ihr halt wirklich auch im Original vorzulegen. Das hatte dann nochmal so einen besonderen Effekt auch. Und ja, wir sind dann Stück für Stück die einzelnen Sachen durchgegangen. Sie hat erklärt, was das für welche Sachen sind, wo die bei ihr gelagert waren. Bei vielen Sachen hatte sich herausgestellt, dass sie noch gar nicht wusste, dass diese Sachen weg sind. Sie hatte die vor Jahren das letzte Mal gesehen. Es gab auch gar keine polizeiliche Anzeige dazu. Für sie war nur klar, diese Sachen waren in diesem besonders gesicherten Raum, zu dem auch Koral K. Zugang hatte, und sie fehlten dort.
Damit haben René Allange und seine Kollegen die klare Aussage der prominenten Zeugin, die gleichzeitig ja das Opfer in diesem Kriminalfall ist. Ja, die Stücke sind echt und ja, sie wurden mir gestohlen. Jedes einzelne.
Also bei einem Großteil der Stücke war es Tatsache ein reines Abhandeln der Abläufe. Ne? Also wir zeigen ihr das Stück als Abbildung und sie erklärt uns, was das ist. Ne? Zu einigen Stücken hatte sie ja auch ein, sag ich mal, ein distanziertes Verhältnis, wie zum Beispiel diesen Musikpreis, den hat nun mal ihr Mann bekommen. Und man merkte, dass also wirklich die Stimmung sich im Raum veränderte, als sie dann dieses Tagebuch in den Händen hielt und diese Eintragung selber noch mal lesen konnte. Und sie saß direkt neben mir und man sah halt, dass sie am ganzen Körper also wirklich bebte, zitterte und halt noch mal auch so leise vor sich diese Zeilen vorlas und dann uns wirklich auch sagte, sie hat oft gesagt, ja, das ist von John.
Die letzten Zeilen, die ihr Mann geschrieben hatte, bevor er ermordet wurde. Es waren Termineinträge für ein Fotoshooting mit der Fotografin Annie Leibovitz. Es ist klar, wie wertvoll dieses Erinnerungsstück an ihren verstorbenen Ehemann für Yoko Ono ist.
René Allange hat mir im Interview erzählt, dass der gesamte Fall, aber gerade auch diese Vernehmung, für ihn ein Highlight in seiner Karriere als Kunstermittler waren. Auch wenn die Vernehmung mit einer Länge von über 6 Stunden sich ja bei allen an den Nerven gezogen hat.
Es war von Anfang bis Ende, Freunde, sie hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie erkennen lassen, dass sie genervt ist oder geschafft ist oder irgendetwas. Sie brachte uns auch, so habe ich es empfunden, wirklich Dankbarkeit zum Ausdruck, dass wir diese Mühen auch auf uns genommen haben, dass wir praktisch ihr versuchen können zu helfen, dass sie wieder an diese Sachen rankommt. Und wir waren dann irgendwann nach 6 Stunden, waren wir auch alle durch gewesen und sie hat sich dann verabschiedet. Und ich muss auch sagen, es hat uns allen irgendwo in den Fingern gejuckt. Fragt man sie, ob man zum Beispiel vielleicht auch noch mal selber ein Foto an so eine Situation, ein Erinnerungsfoto kriegt. Wir haben alle bewusst darauf verzichtet, auch wenn es schwerfällt und es reizvoll gewesen wäre. Wir haben aber aus Respekt vor dieser Person, haben wir das nicht gemacht.
Und so verlässt Yoko Ono den Konferenzraum im deutschen Konsulat.
Zurück bleiben René Allange und sein Team. Sie wissen jetzt ganz sicher, dass es sich bei dem Diebesgut um Originale handelt. Für die Ermittlungen des Verbrechens kommen sie erstmal zurück mit nach Berlin. Und es wartet schon die nächste schwierige Aufgabe. Sie müssen jetzt die Einlieferer der Gegenstände verhaften.
Und so viel können wir schon verraten. Bei einer der Verhaftungen stoßen die Beamten dann noch auf einen weiteren Schatz.
Das ist Kunstverbrechen. John Lennon und die gestohlenen Tagebücher. Teil 3. Mein Name ist Lenore Lötsch.
Und ich bin Torben Steenbuck. Hi, liebe Kunstverbrechen-Community. Willkommen zur finalen Folge unseres Falls der gestohlenen Tagebücher von Beatles-Legende John Lennon. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte richtig Gänsehaut, als mir René Allange von diesem Moment erzählt hat, als Yoko Ono die letzten Zeilen ihres ermordeten Mannes gelesen hat. Lenore, wir wissen aus der vergangenen Folge, dass du dich an den Tod von John Lennon nicht mehr erinnern kannst und damit jetzt auch irgendwie nichts verbindest. Mhm. Aber hat dich die Szene auch so gekriegt?
Ja, schon, weil es ja einfach um diese Situation geht, ne? Also du liest die letzten Zeilen, die der Mensch geschrieben hat, den du total geliebt hast. Das ist ja egal, ob er prominent ist oder eben nicht. Ja. Ist eine total emotionale Szene. Und ich habe es, finde ich, auch bei René so rausgehört, das ist ziemlich ungewohnt, ihn so emotional sprechen zu hören. Ne? Das ist ja eigentlich ein total analytischer, rationaler Typ.
Ja, absolut. Aber ich finde, man hat halt in dem Interview wirklich gemerkt, dieser Fall bedeutet ihm sehr, sehr viel.
Naja, und es ist am Ende ja auch eine Erfolgsgeschichte für ihn. Deshalb erzählt er ihn wahrscheinlich auch ein bisschen emotionaler.
Ja, das stimmt. Wir erzählen euch heute auf jeden Fall, wie die Geschichte um die gestohlenen Tagebücher von John Lennon ausgeht. Also wie René und sein Team sich auf die Spur der Einlieferer machen, beziehungsweise des Diebes, und ob und wie sie die Objekte wieder zu Yoko Ono zurückbekommen.
So, aber vorher, finde ich, müssen wir noch mal für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen, und zwar für Künstlerinnengerechtigkeit.
Ja, unbedingt.
Weil wir reden hier schon seit 2 Folgen über Yoko Ono und widmen uns in Bezug auf die Kunst ja vor allem dem Andenken an die Kunst ihres Mannes. Also es geht um John Lennon.
Absolut richtig, und das ist ja in dem Kontext auch wichtig. Aber wenn ihr noch mehr zu John Lennon erfahren wollt, sei hier nochmal unser NDR-Kultur-Podcast Becoming the Beatles empfohlen. Und zu Yoko Ono. Da gönne ich uns jetzt nochmal einen kleinen, aber feinen Deep Dive.
Jawohl.
Alright, Yoko Ono. Geboren am 18. Februar 1933 in Tokio, Japan, das damals einfach noch ein Kaiserreich war. What the hell? Sie ist Künstlerin, Sängerin, Filmemacherin, Experimentalkomponistin und gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der Fluxusbewegung.
Vielleicht mal ein kleiner, kurzer, kunsthistorischer Einschub. Bei der Fluxusbewegung geht es darum, dass weniger die Kunst selbst als vielmehr die Idee dahinter im Vordergrund steht. Also die Fluxuskünstler fanden, nicht die Museen definieren, was Kunst ist, sondern jeder kann Kunst machen. Es kommt einfach auf den schöpferischen Akt an. Und das waren dann meist so Performances oder Happenings.
Super. Und wenn ich sage Experimentalkomponistin, dann meine ich das auch. Hier mal aus unserem NDR-Archiv ein Beitrag über Yoko Onos Auftritt 2013 beim Sommerfestival auf Kampnagel. Das ist bei uns hier in Hamburg ein modernes Theater.
Yoko Onos Stimmarbeit ist längst in die Annalen der Popmusik eingegangen. Ihre singenden Schreie, all das Gurren, Keckern, Krächzen und Stöhnen, das selbst wie ein Musikinstrument klingt, und zuweilen auch wie irgendein Gegenstand, dem der Wind langgezogene Klagelaute entlockt.
Yoko Ono wächst als Kind in relativ reichen Verhältnissen auf. Ihre Mutter ist Bankierstochter, ihr Vater ist ein Pianist. Sie selbst lernt schon als Kind Klavier spielen. Im Zweiten Weltkrieg muss sie sich um ihre Geschwister kümmern. 1952 verlässt sie dann Japan und zieht in die USA. Sie fängt an zu studieren, bricht aber ihr Musikstudium in New York ab und fängt stattdessen an, als avantgardistische Konzeptkünstlerin zu arbeiten. Und jetzt ein paar Highlights in Sachen Konzeptkunst. 1962, die Arbeit heißt Wall Piece for Orchestra. Da hat Yoko Ono ihren Kopf mit Musikbegleitung kontinuierlich auf den Bühnenboden geschlagen. Oder auch 1964, Cut Piece. Da durfte das Publikum mit Scheren bei ihrer Performance auf der Bühne ihr einfach die Kleidung vom Leib abschneiden.
Ja, und das ist eine Performance, die bis heute die Kritikerinnen spaltet. Die einen sagen, das sei ein radikaler Akt weiblicher Verletzlichkeit und damit auch feministischer Kunst. Die anderen sagen, es sei obszön und in der Ausführung nicht zielführend für den Feminismus.
Dann trifft sie John Lennon 1966 bei einer ihrer Ausstellungen. Ihrer Ausstellungen. Also nichts Gruppimäßiges hier. Die beiden werden ein Paar, machen Kunst und Musik zusammen und werden relativ flott zu Ikonen der Friedensbewegung. 1969 geben sie zum Beispiel eine Pressekonferenz in Pyjamas und im Bett. Da waren so richtige Friedensvibes am Start. Das Ganze haben sie Bed-In genannt, ein Happening für den Weltfrieden. Das mit dem Bett und dem Happening für den Weltfrieden, das machen sie auch häufiger. Und dabei ist auch dieser bekannte Song entstanden. Simple Nummer, wird aber zum Soundtrack der Friedensbewegung. Bis 1980 starten und vollenden Yoko Ono und John Lennon viele gemeinsame Kunstprojekte. Dass sie nicht für die Trennung der Beatles verantwortlich ist, das haben wir ja schon in der letzten Folge geklärt. Das letzte gemeinsame Album von John und Yoko heißt Double Fantasy. Auch davon habt ihr schon mal gehört. Und ich weiß, ihr wartet schon drauf. Hier nochmal ein kleiner Höreindruck. Double Fantasy kommt im November 1980 raus. Im Dezember 1980 wird John Lennon ermordet. Ihren Schmerz verarbeitet Yoko Ono auch künstlerisch. Zum Beispiel in ihren Liedern I Don't Know Why, No 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 oder Goodbye Sadness. Goodbye Sadness, goodbye, goodbye, I don't need you anymore. Yoko Ono kümmert sich in den folgenden Jahren um den Nachlass von John. Sie veröffentlicht zum Beispiel Alben von ihm oder muss sich um Rechtsstreitigkeiten kümmern. Aber sie produziert in den folgenden Jahren auch mehrere eigene Alben, dreht Filme und bringt Performances auf die Bühnen der Welt. 2018, mit 85 Jahren, hat sie zuletzt noch ein Album veröffentlicht, das Warzone heißt. Und ja, der Name ist Programm. Zum Abschluss dieses kleinen Rabbit Holes zu Yoko Ono möchte ich euch noch einen O-Ton von ihr vorspielen, bei dem es um den Mörder von ihrem Ehemann John Lennon geht. Alle 2 Jahre stellt der Attentäter nämlich einen Antrag, dass er aus dem Gefängnis freigelassen werden darf. Immer wieder wehrt sich Yoko Ono dagegen. Zuletzt wurde der Antrag 2022 abgelehnt. Ihre Begründung ist damals wie heute klar. Sie sieht sich selbst in Gefahr und für die Gewalt, die der Attentäter ausgeübt hat, gibt es keine Entschuldigung. Niemals. Hier also ihre Antwort im Original, als der Attentäter seine Freilassung zum ersten Mal fordert. Im Jahr 2000.
This is my reply to the petition.
Dies ist meine Antwort auf den Antrag auf Bewährung von Mark David Chapman, im Folgenden als das Subjekt bezeichnet. Wenn mich Leute fragten, wie ich über den Mörder meines Mannes denke, habe ich ihnen immer gesagt, dass ich nicht mehr an diesen Tag denke. Ich wollte in die Zukunft blicken und mich nicht an diesen schrecklichen Moment erinnern. Aber in Wirklichkeit hat mich die Erinnerung an diese Nacht in den letzten 20 Jahren nie verlassen. Das Subjekt wurde inhaftiert. Würde er jetzt freigelassen, würden sich viele betrogen fühlen. Ich und Johns 2 Söhne würden uns für den Rest unseres Lebens nicht mehr sicher fühlen. Und schließlich wäre es auch für das Subjekt selbst nicht sicher. Gewalt erzeugt Gewalt. Wenn es irgendwie möglich ist, möchte ich, dass wir keine Situation schaffen, die der Welt weiteren Wahnsinn und weitere Tragödien bringen könnte. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre weise und gerechte Entscheidung. Mit freundlichen Grüßen, Yoko Ono Lennon.
Okay, ich hoffe, der kleine Ritt durch das Oeuvre von Yoko Ono hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Wir können uns jetzt auf jeden Fall wieder ganz unserem Kriminalfall widmen.
Dafür geht es noch einmal kurz nach New York und zu René Allange und diesem wirklich aufregenden Tag im Oktober 2017.
Die Vernehmung war dann irgendwann beendet. Yoko Ono ist dann abgeholt worden. Wir waren praktisch wieder unter uns. Wir haben erstmal alle durchgeatmet, weil wir alle wussten, dass wir ein gutes Ermittlungsergebnis erzielt haben. Wir haben die Identifizierung, wir haben Hintergründe, wie die Sachen weggekommen sind. Das war das, weshalb wir darüber gefahren sind. Und ich kann mich aber auch noch erinnern, dass es an dem Tag sehr hektisch wurde in New York, weil wir saßen da oben noch in diesem Wolkenkratzer und haben schon bemerkt, dass gegen Ende der Vernehmung ganz viele Sirenen durch das Stadtgebiet fuhren, also viele Polizeiautos. Und es gab tatsächlich in der Nähe dieses Wolkenkratzers dann einen Anschlag, bei dem auch 8 Menschen ums Leben gekommen sind. Das war dann der schlimmste Anschlag nach dem 11. September gewesen. Und das ist wirklich dann ein absoluter Zufall gewesen oder Schicksal, dass wir an diesem Tag auch dort so in der Nähe waren. Und das hat das Ganze so ein bisschen beeinträchtigt auch. Ne? Man wusste gar nicht so genau, was da passiert war und wie sicher ist jetzt New York. Man hat da so ein reges Treiben dort mitbekommen.
Kurz zu den Hintergründen. Es war damals ein Anschlag, bei dem ein Sympathisant des sogenannten Islamischen Staates mit seinem Auto wahllos Passanten überfahren hat. Die Polizei konnte den Terroristen schließlich etwa gegen 16 Uhr mit Schüssen stoppen. Er hat das überlebt und sitzt seitdem im Gefängnis.
Übrigens, die jährliche Halloween-Parade mit rund 2 Millionen Besuchern hat trotzdem anschließend wie geplant stattgefunden. Natürlich unter starkem Polizeischutz, aber auch als klares Signal, dass man sich nicht einschüchtern lasse.
Und René Allange und seine Kollegen, die wandern an dem Tag noch ein bisschen durch New York.
Wir wussten, so schnell kriegen wir diese Chance nie wieder dorthin zu kommen. Und deshalb haben wir einfach Reserve eingebaut. Wir konnten dann also auch noch wirklich uns ein bisschen von New York ansehen. War für mich also unheimlich beeindruckend, diese Stadt. Wir sind dann auch noch mal zum Central Park gegangen. Wir haben uns das Dakota Building mal natürlich von außen angesehen. Strawberry Fields dort. Dass man auch mal so einen persönlichen Bezug hat, wenn man schon die Chance hat, als Ermittler dorthin zu reisen. Mit so einem Fall, dann guckt man sich natürlich auch die Handlungsorte an. Da haben wir dann Fotos gemacht auch. haben uns die New Yorker Polizei angesehen, einige Museen und dann ging es wieder zurück.
Und so schön dieser kleine Ausflug im Big Apple, dieses kleine Durchatmen für René und seine Kollegen damals ist, gedanklich sind sie schon beim nächsten Schritt ihrer Ermittlungen.
Wir haben schon während des Fluges mit den Staatsanwälten auch besprochen, wie es weitergehen soll. Und die Zielrichtung war dann sehr schnell bei dem Berliner Verdächtigen Erhan G. zu durchsuchen, unter Umständen auch über einen Haftbefehl nachzudenken aufgrund der Schwere des Deliktes und des Schadens. Bei Kural K. wussten wir, der hält sich nicht in Berlin auf, der ist mutmaßlich in der Türkei. Die Zusammenarbeit Deutschland-Türkei war zu diesem Zeitpunkt etwas beeinträchtigt gewesen auf politischer Ebene. Das hat dann aber auch Auswirkungen auf die polizeiliche Zusammenarbeit. Das heißt, da konnten wir jetzt nicht so viel erwarten, dass uns die türkischen Behörden da groß unterstützen. Wir haben uns dann auf den Berliner Verdächtigen konzentriert. Die Staatsanwaltschaft hat dafür gesorgt, dass wir praktisch die Ermächtigungsgrundlagen, Beschlüsse, Haftbefehl bekommen. Und dann haben wir gesagt, werden wir sehr schnell diese Maßnahmen umsetzen.
Also Berlin, quasi Heimspiel für René Allange und seine Kollegen. Etwa 2 Wochen Vorbereitungszeit haben sie für die Durchsuchung bei Erhan G.
Auch zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler noch recht wenig Informationen zu Erhan G. Er ist nicht vorbestraft, so viel steht fest. Auch keine offensichtlichen Verbindungen in die kriminelle Unterwelt. Er ist damals 58 Jahre alt, Geschäftsmann, betreibt eine Pizzeria in Kreuzberg, lebt dort auch in der Nähe.
An einem Montagmorgen im November 2017 machen sich dann René Allange und sein Team auf den Weg von Berlin-Tempelhof nach Kreuzberg.
Das war dann der 20. November, als wir damals die Maßnahmen in die offene Phase, sagen wir dann, als Ermittler überführt haben. Wir sind dann dorthin gefahren. Wir waren auch kräftemäßig gut besetzt, also waren jetzt nicht 2-3 Leute. Das waren so 10-15 Leute waren wir schon an dem Tag gewesen. Er hatte jetzt ja keine großen Vorerkenntnisse. Wir brauchten jetzt nicht besondere Sicherheitsvorkehrungen machen. Wir haben es jetzt hier nicht mit einem Gewaltdelikt zu tun. Also wir wollten ganz normal klingeln, klopfen. Das haben wir auch gemacht. Er hat uns damals auch die Tür geöffnet. Er war relativ überrascht, als er dann von uns diesen Durchsuchungsbeschluss zu lesen bekam. Trotzdem war das auch für ihn eine an sich gute Sache, die sich dann abspielte, weil er von Anfang an signalisierte, als er diesen Beschluss gelesen hat, dass er kooperieren will mit uns. Das ist auch nicht alltäglich in unserer Arbeit. Das muss man ihm auch zugutehalten. Also er hat uns praktisch dann in die Wohnung eingelassen. Ich glaube, die Lebensgefährtin oder Frau war auch damals da gewesen. Wir haben dann alles durchsucht, also trotz Kooperation müssen wir uns ja vergewissern, dass man uns wirklich alles zeigt. Da gab es dann so einen USB-Stick, wo noch Abbildungen drauf waren, auch von Stücken, die wir noch gar nicht kannten. Das war also sehr überraschend.
Und das war der Moment, wo alle im Ermittlerteam nochmal stutzig wurden. Es gibt Fotos von Stücken, die noch nicht beim Auktionshaus eingeliefert sind?
Heißt, es müsste auch irgendwo diese Stücke geben.
Dann ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass eine Kollegin da wirklich an dem Tag, ich würde mal sagen, den Fund ihres Lebens gemacht hat. Die hat eigentlich ganz unscheinbar so ein Zweitauto des Verdächtigen durchsucht und sie hat das sehr ordentlich gemacht. Sie hat nämlich auch die Reserveradmulde durchsucht und siehe da hat sie praktisch eine Brille noch gefunden von John Lennon und sie hat auch noch Notenpartituren gefunden und das wird sie also ihr Leben nicht vergessen, was sie dort an dem Tag geleistet hat und insofern war das ein sehr erfolgreicher Einsatz gewesen.
Ja, das ist so eine Story für René, die er wahrscheinlich noch seinen Enkeln erzählen wird.
Ja, aber ich gönne ihm das an der Stelle ja auch mega. Also wenn ich überlege, wie häufig er uns ja auch von Ermittlungen erzählt, die einfach ins Nichts laufen.
Ja, zum Beispiel unsere gemeinsame erfolglose Suche nach Bacons Kopf, ne? Kunstverbrechen Staffel 3.
Nee, komm, lass gut sein, Lenore. Die Durchsuchung bei Erhan G., die war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Es wurden Beweismittel gefunden, wie eben dieser USB-Stick mit den Fotos. Da konnte in den Metadaten sogar noch rausgefunden werden, wo diese Fotos aufgenommen wurden. Das passte alles zu den Ermittlungsergebnissen. Und dann wurden eben noch weitere Objekte gefunden, die Erhan G. entweder vorher aussortiert hatte, weil er sie für nicht wertvoll genug gehalten hat, oder er hat sie direkt versteckt für, I don't know, schlechte Zeiten.
Na, und das waren noch mal echte Schätze. Also zum Beispiel eine dieser sehr markanten Brillen von John Lennon, diese runde, da hat er offensichtlich mehrere davon gehabt. Das Wichtige dabei war aber, dass sich noch ein Originalrezept von John Lennons behandelndem Augenarzt Dr. Gary Tracy vom 12.05.1978 mit bei der Brille befand. Und wir erinnern uns, was unser Beatles-Experte Uke Bandingsen erzählt hat. Bei diesen Sammlerstücken ist es wichtig, dass sie möglichst nah an den Personen zu verorten sind. Und auch, dass es Beweisstücke gibt, also Fotos oder ähnliches, dass die Stücke in Kontakt mit den Beatles waren.
Ja, nun, viel näher als die eigene Nase von John Lennon geht's ja bald nicht.
Genau, und neben der Brille fanden die Ermittler dann auch noch in dieser Tasche, die von der Kollegin von René bei RHG im Auto gefunden wurde, mehrere Schriftstücke und Notenpartituren, ebenfalls total wertvoll.
Absolut, unter anderem vom Welthit Woman. Auch großartiger Song, hören wir natürlich noch mal kurz rein. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Den Verdächtigen, RHG, nehmen die PolizistInnen an dem Tag der Durchsuchung übrigens in Untersuchungshaft. Und ich fand das, naja, lustig wäre jetzt übertrieben, aber nachdem René bei dem Fall ja auch super viel emotional erzählt hat, fand ich eine Passage in dem Bericht, den er zu dem Fall geschrieben hat, dann doch wirklich so on brand René Allange. Er schreibt, RHG wurde in Untersuchungshaft genommen. Eine sicherlich ungewohnte Situation für den Geschäftsmann aus gehobenen Kreisen.
Ja, aber ist ja vollkommen nachvollziehbar, ne? Also wenn er vorher auch gar keine Berührungspunkte mit der Polizei hatte.
Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich saß auch schon mal in U-Haft und empfand das auch als eine sehr ungewohnte Situation.
Wie? Du saßt in Untersuchungshaft?
Also ich weiß nicht, ob jetzt eine Nacht in der Zelle als U-Haft zählt, aber ja, das war schon ganz schön scheiße.
Was? Also wir haben uns schon so viel erzählt, aber die Story kenne ich noch nicht. Was hast du gemacht?
Das werde ich hier im Podcast auf gar keinen Fall verraten. Vielleicht irgendwann in unserer letzten Folge oder so. Aber ansonsten liegt da wirklich der Mantel des Schweigens drüber. Ist nichts Schlimmes gewesen, ne? Also keine Sorge.
Okay, ich werde jetzt mal deine Freunde fragen. Ich werde da recherchieren. Bleib dran.
Ja, kannst du machen, aber ich bin mir recht sicher, da wirst du nichts finden.
Na, schauen wir mal. Aber es erklärt natürlich, warum du bei Kunstverbrechen der mit dem Herz für Verbrecher bist.
Ja, okay. Aber dementsprechend weiß ich ja auch, wie wichtig ein guter Anwalt ist. Und den hatte der verdächtige RHG ja zum Glück auch. Überleitung zurück wieder zu unserem Fall, ne? Merkst du?
Okay, ich sammle mich jetzt kurz. Oleg, bitte nochmal einen Trenner. Also RHG sitzt in Untersuchungshaft und sein Anwalt verhandelt für ihn mit der Polizei und Justiz. RHG war ja schon bei der Durchsuchung kooperativ und das zieht sich durch. Denn das Ergebnis, schon nach wenigen Tagen in Haft kündigt RHG an, ein Geständnis ablegen zu wollen.
Für René Allange und sein Team ein weiterer Schritt zur vollständigen Aufklärung des Falls.
Er ist praktisch hier aus der Haftanstalt wieder hierher gebracht worden. Damals ist dann von uns abgeholt worden in einen Vernehmungsraum. Ich glaube, das war sogar der Raum, in dem wir jetzt hier sitzen. Insofern hat er schon eine gewisse Aura hier. Und hat damals dann wirklich geschildert, wie er den Coral K. kennengelernt hat, wie er an die Stücke rangekommen ist. Und was er wirklich sehr gut gemacht hat, er hat gesagt, ihr könnt alles, was ihr hier gefunden habt, könnt ihr haben und gebt es auch bitte zurück. Ich erhebe hier keinerlei Eigentumsansprüche, ihr müsst mich nicht beklagen. Auch die 86 Stücke, die noch beim Insolvenzverwalter praktisch vorher lagen und dann von uns gesichert wurden. Und damit konnten wir ein wesentliches Ziel später erreichen, dass Yoko Ono diese Stücke wirklich schnell zurückkriegt. Weil sonst wäre es vielleicht sehr aufwendig gewesen. Er hätte ja viele rechtliche Möglichkeiten gehabt, das zu behindern und zeitlich in die Länge zu ziehen. Das hat er nicht gemacht und das wurde ihm auch sehr positiv angerechnet.
Weniger positiv sieht ja leider bisher die Bilanz zum zweiten Verdächtigen Coral K. aus. Ihr erinnert euch, der ehemalige Chauffeur von Yoko Ono, der höchstwahrscheinlich die Stücke überhaupt erst aus der ehemaligen Wohnung von ihr und John Lennon gestohlen hat. René fasst in unserem Interview die Ermittlungsergebnisse zu der Beziehung RHG und Coral K. so zusammen. Die beiden haben sich zwischen 2007 und 2008 im türkischen Bodrum kennengelernt. Coral K. wollte von RHG eine Immobilie kaufen. Die sollte 500.000 Euro kosten. Coral K. war aber nur in der Lage, 250.000 Euro aufzubringen. Deshalb hat er als Wertgegenstand eine goldene Armbanduhr von John Lennon inklusive persönlicher Widmung von Yoko Ono auf den Tisch gelegt.
Coral K. hatte behauptet, die Uhr von Yoko Ono geschenkt bekommen zu haben und das auch mit einer eidesstattlichen Erklärung untermauert. Auf der Rückseite der Uhr war die Gravur Just Like Starting Over, eine Referenz auf das gemeinsame Album von Ono und Lennon, sehr persönlich also. Erhan G. hat die Uhr beim Auktionshaus Auktionata im November 2013 eingeliefert. Und im März 2014 wurde sie an einen italienischen Uhrensammler verkauft.
Kurz nach diesem erfolgreichen Deal schmuggelte Coral K. wohl die restlichen Lennon-Erinnerungsstücke aus der Türkei nach Deutschland. Von den gesammelten Stücken wurden dann 86 an das Auktionshaus verkauft bzw. eingeliefert. Es gab einen Schätzpreis von 3,1 Millionen Euro und für die beiden Einlieferer eine Vorschusszahlung von rund 780.000 Euro. Die Summe haben die beiden dann 50-50 zwischen sich aufgeteilt und sind mit dem Geld erstmal davonspaziert.
Und das mit dem Aufteilen, das ist wichtig, auch im juristischen Sinne. Denn Erhan G. und Coral K. handelten gleichberechtigt bei dieser Straftat. Coral K. lieferte die Ware, dachte sich vorteilhafte Herkunftsgeschichten aus und Erhan G. regelte die vertraglichen Formalitäten mit dem Auktionshaus. Er war am Ende auch der, der ein ausländisches Konto eröffnete, auf das der Verkaufserlös ausgezahlt werden sollte.
Aber zu diesen Verkaufserlösen kam es ja zum Glück nie. Und damit sind wir wieder im Verhörzimmer von René Allange, in dem Erhan G. gerade sein Geständnis ablegt. Zur Freude unseres Kunstkommissars.
Unser Alltag als Ermittler ist nicht so, dass uns jeden Tag Leute hier Geständnisse abliefern und uns um Gespräche bitten, sondern es ist eher das Gegenteil. Wir müssen sehr viel beweisen. Und hier war es so, dass er sehr viel zur Aufklärung beigetragen hat und das hat sich positiv ausgewirkt. Und aus meiner Sicht sollte das auch ein Signal an andere Verdächtige geben. Das ist also eine positive Entwicklung aus meiner Sicht gewesen. Und da haben alle was von gehabt, sowohl wir als Ermittlungsbehörde als auch der Verdächtige selbst.
Es kommt noch etwas heraus, das ihm positiv angerechnet wird. Er hat seinen Teil der Vorschusszahlung bereits an das Auktionshaus zurücküberwiesen. Und zwar bevor die polizeilichen Ermittlungen gegen ihn losgingen.
Also seine 340.000 Euro von der Vorschusszahlung sind schon zurückgewandert. Kann man natürlich jetzt spekulieren, ob es ihm einfach zu heiß wurde oder er das Geld nur zwischendurch als Sicherheit gebraucht hat für ein anderes Investment. Aber wir wollen jetzt hier mal wirklich vom Positiven ausgehen. Er hat wahrscheinlich einfach ein schlechtes Gewissen bekommen.
Ja, aber fairerweise hätte er dann auch die anderen Stücke an die Polizei zurückgeben können, bevor die bei ihm durchsucht haben.
Ja, das stimmt natürlich. Bei Erhan G. lauten die Bedingungen des Strafbefehls wegen Hehlerei. Er ist ein Jahr auf Bewährung und muss jeweils 25.000 Euro zahlen. Einmal an eine gemeinnützige Organisation und einmal an die Berliner Justiz. Beides wird von ihm im März 2019 auch direkt gezahlt.
Also, Akte zu, Fall abgeschlossen, wunderbar.
Ja, fast. Es gibt in dem Fall nämlich noch zwei offene Fragen. Eine können wir zum Glück abschließend beantworten, die andere leider nicht.
Fangen wir mal mit dem frustrierenden Teil an. Die Ermittlungen zu Coral K. wurden laut René Allange nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt abgetrennt. Heißt übersetzt, die Polizei weiß, dass sie Coral K. in der Türkei nicht festnehmen kann, will den Fall aber unbedingt in Berlin abschließen. Also macht sie zwei Fälle, also zwei Verfahren daraus.
Coral K. ist bis heute auf freiem Fuß in der Türkei. Komplett pessimistisch klingt René Allange allerdings nicht, wenn er darüber spricht.
Da wird weiterhin geschaut nach. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er da eines Tages sich auch noch verantworten muss für. Bloß im Moment kriegen wir ihn nicht. Das müssen wir realisieren. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht zukünftig anders sein kann.
Na und sehr viel optimistischer klingt er dann bei der zweiten offenen Frage, die wir zum Glück klären können.
Nämlich die Übergabe der gestohlenen Erinnerungsstücke an die rechtmäßige Besitzerin Yoko Ono.
Na, und da dachte ich kurz, ob die Behörden noch mal einen springen lassen, damit René die Sachen nach New York bringen kann?
Ich hätte es ihm so gewünscht. Aber ich glaube, noch mal den bürokratischen Hassel oder Gott bewahre, noch mal so eine Schmuggelaktion in die USA, Das wollten sich dann wahrscheinlich auch René und seine Kollegen nicht nochmal geben.
Und deshalb kommt dann im September 2018 im LKA Berlin der Tag des Abschieds.
Yoko Ono konnte auch nicht herkommen aufgrund ihres Gesundheitszustandes nach Berlin, um halt die Stücke hier in Empfang zu nehmen. Und dann blieb eigentlich nur noch die Möglichkeit, sie an den Anwalt zu geben, an Jonas Herbstmann. Den haben wir dann praktisch angerufen. Der war natürlich sofort bereit, hier mit dem Flieger herzukommen. Und wir haben uns dann hier in Berlin getroffen und haben praktisch hier in einem Raum wirklich nochmal alle Stücke aufgebaut. Und dann hat er praktisch für jedes einzelne Stück unterschrieben, dass er es in Empfang nimmt. Und da haben wir dann nochmal ein Erinnerungsfoto tatsächlich gemacht. Und dann habe ich ihn am Abend noch ins Hotel gefahren mit diesen ganzen Sachen. Und habe dann da doch schon so ein bisschen traurig hinterhergeguckt, weil ich für mich klar war, diese Stücke werde ich so nicht mehr wiedersehen. Aber ich habe halt einen Anteil mit meinen Kollegen dran, dass sie halt wieder an die richtige Stelle gekommen sind.
Nach 12 Jahren bekommt Yoko Ono die wichtigen Erinnerungsstücke an ihren ermordeten Ehemann zurück.
Allerdings wandern die Stücke nicht ins Dakota Building in New York zurück. Denn Yoko Ono ist 2023 aus der neuen Zimmerwohnung ausgezogen und lebt mittlerweile auf einer großen Farm in der Nähe von New York. Die Farm hatte sie zusammen mit John gekauft.
Voll das schöne Ende irgendwie für diesen Fall. Aber komm, einer geht noch. Einmal noch der emotionale René Allange.
Das war ein ganz besonderer Fall gewesen. Sowas bekommt man nicht oft in seinem Ermittlerleben geboten. Und wir waren Teil dieses Falles gewesen. Und für mich wird diese Begegnung in New York immer auch einen besonderen Erinnerungswert in meinem Dienstleben haben.
Sehr schön. Und komm, Tom, ich weiß, du willst einen Abschlusssong für diese Folge.
Oh ja, bitte, zumindest ein bisschen anspielen. Braucht nicht volle Länge sein. Aber wir müssen ja noch ankündigen, was euch beim nächsten spannenden Fall von Kunstverbrechen erwartet. Also, ganz flott, einer der schönsten Songs der Beatles und tatsächlich auch der meistgestreamte bis heute. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Das war die dritte und letzte Folge von Kunstverbrechen, John Lennon und die gestohlenen Tagebücher. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Fall, und zwar mit dem Fälscherskandal um Edgar Murugalla.
Und da werden wieder mal meine Geduldsfäden getestet. Ihr wisst ja, bei krimineller Angeberei, gerade bei Fälschern, das kann ich mir nicht ruhig anhören.
Das hieß ja dann nachher der Mann mit den Picasso-Händen, ne? Die sind die Tatsache so, wie Picasso seine Hände sind. Die sind sehr rund, viel Fähigkeiten drin. Picasso konnte ja auch aus Scheiße Gold machen, ne? Und so ist es bei mir nicht anders.
Den Fall zu Edgar Murugalla haben sich auch einige von euch gewünscht. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir werden zum ersten Mal in der Geschichte von Kunstverbrechen etwas verlosen. Und zwar ein Original Murugalla.
Damit ihr das nicht verpasst, abonniert Kunstverbrechen oder folgt Kunstverbrechen, je nachdem, wie das in eurer Podcast-App des Vertrauens heißt. Aktiviert auf jeden Fall auch in den Einstellungen die Funktion, dass ihr über neue Folgen benachrichtigt werdet. Das ist bei einigen Apps so eine Glocke, aber in der ARD-Audiothek, wo ihr das natürlich alles hört, da drückt ihr beim Podcast auf Abonnieren und dann beim Abo verwalten auf Push-Benachrichtigungen aktivieren. Das ist ein kleiner Umweg, aber dann verpasst ihr sicher keine neue Folge.
Weniger Umwege gibt's beim Feedback. Schreibt uns an kunstverbrechen@ndr.de und wir beantworten wirklich jede Mail.
Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Kunstverbrechen weiterempfiehlt und wenn ihr uns Bewertungen dalasst, wo ihr könnt. Dann finden nämlich noch mehr Menschen diesen Podcast.
Dafür schon jetzt vielen Dank, macht's gut und danke, dass ihr uns so treu hört und unterstützt. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen, John Lennon und die gestohlenen Tagebücher ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann und Alexandra Friedrich.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Burak Kana.
Verantwortlich für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und fürs Mitfiebern.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Und zwar Verurteilt, der Gerichtspodcast. Mit Heike Borufka und Basti Red. Sie ist langjährige Gerichtsreporterin, er erfahrener Podcaster. Die beiden präsentieren die neuesten, spannendsten und skurrilsten Fälle immer frisch aus dem Gerichtssaal. Dabei geht es um echte Fälle, echte Urteile und sehr viel echtes Leben. Vom Katzensniper über die Serienmörderin bis zu den Terrornachbarn. Basti stellt als juristischer Laie die Fragen, die auch euch interessieren. Und deshalb erfahrt ihr neben spannenden Geschichten auch vieles, was ihr schon immer über das deutsche Rechtssystem wissen wolltet. Verurteilt ist mittlerweile in der 12. Staffel und alle Episoden findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes.